Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zu Beginn der Predigt wollen wir den angekündigten Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium lesen, aus Kapitel 17 von Vers 20 bis Vers 37, dem Ende dieses Kapitels. Ich lese den Text. Also er im ersten Vers ist hier Jesus. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Sprach aber zu den Jüngern: Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohns zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe hier und siehe dort. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alles. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Wer an jedem Tag auf dem Dach ist und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um dasselbe zu holen. Ebenso, wer auf dem Feld ist, der kehre nicht wieder zurück. Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Wer es verliert, der wird es erhalten. Ich sage euch, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen. Zwei werden miteinander mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Und sie antworteten und sprachen zu ihm: Woher? Und er sprach zu ihnen: Wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Und ich möchte uns vor der Predigt noch ein Wort aus dem Buch Jesaja lesen. Aus Jesaja 45, Vers 11. Da steht: So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer: Wegen der Zukunft befragt mich. Meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Ein Wort, das in diesem Kapitel Jesaja 45, das an den König Chorus oder Kyros gerichtet ist, steht, ein sehr eindrückliches Wort. Liebe Gemeinde, der absolute Hit bei allen biblischen Gesprächen ist immer noch die Diskussion über zukünftige Dinge. Das Verborgene, vielleicht sogar Geheimnisvolle, lockt alt und jung an. Es ist, als hätte gerade das, was man nicht weiß, wie eine magische Anziehungskraft allem anderen gegenüber, das man weiß und das man kennt. Wenn man solche Themen berührt, wenn zukünftige Dinge in irgendwelchen Bibeltexten angesprochen werden, dann werden wir sehr leicht von ihnen angezogen und beschäftigen uns sehr gerne damit. Ich glaube, das gilt wirklich für die Kleinsten wie auch für die Ältesten. Und das ist im Übrigen nicht nur bei Christen so. Denn im Grunde haben alle Menschen eine Sehnsucht danach, das Verborgene zu kennen. Und das umso mehr, wenn man in Zeiten des Wohlstandes und des Überflusses lebt. Dann werden diese Fragen immer wichtiger und diese Aussagen immer beliebter. Sicher, auch in Zeiten der Not ist eine gute Mär von der Zukunft recht beliebt. Doch Wohlstand und Sicherheit sind die Hauptantriebsfedern für diesen Motor. Denn man will immer wissen, was kommt. Die einen rennen dann zu Wahrsagern, die anderen ins Internet oder ans Telefon. Dazu irgendjemandem, der ihnen helfen kann, die Zukunft herauszufinden. Und dann glauben sie alles, was ihnen vorgesetzt wird. Wieder andere wälzen ihre Bibel, um genaue Aussagen über die Zukunft abzuleiten. Ganz gewiefte Geschäftsleute schreiben sogar Bücher darüber. Auch über das, was sie aus der Bibel herauslesen, und verkleiden ihre Nachricht dann in Poesie, in Spannung und in Fantasie. Und wir können das im Alltag ja ganz einfach ablesen. In Deutschland zum Beispiel sind Fantasy-Romane und Fantasy-Filme der absolute Renner. Das reicht von Der Herr der Ringe über Harry Potter bis zu diesem Krabat oder was gerade im Moment im Trend ist. Fantasy verkauft sich gut. Wahrsager, auch das können wir leicht lesen, gibt es an jeder Ecke. Bis hin zu Wahrsage-Hotlines, die bestens beworben werden, wenn man abends einmal Fernsehen schaut. Was auch sehr im Trend liegt, wir hören es ja ständig um uns herum, sind Verschwörungstheorien jeder Art. Und ganz leicht neigen Christen auch dazu, in Namen oder in Nummern verborgene Nachrichten zu wittern. Das Ganze artet dann manchmal sogar in umfangreiche Konzepte und Systeme aus. Was bleibt, ist eine immerwährende und immer fortwährende Sehnsucht, irgendwie doch das Zukünftige zu kennen. Diese Sehnsucht ist ja im Grunde gar nicht so schlecht, denn sie ist ein Spiegel der Seele, die sich nach der Gemeinschaft mit Gott sehnt. Weder Glaube noch Unglaube ist ruhig. Jeder Mensch hat im Grunde immer eine gewisse innere Unruhe in sich, die sich manchmal stärker, manchmal weniger stark durchsetzt. Diese Unruhe hat eigentlich einen ganz einfachen Hintergrund. Der Mensch weiß, dass sein Leben auf eine zukünftige Perspektive hin ausgerichtet ist. Die Hoffnung auf das Zukünftige treibt uns viel mehr an, als der Blick auf das Vergangene. Und das ist auch naheliegend, denn der Mensch wurde bereits so geschaffen. Und solange er sein Ziel im Himmel nicht erreicht, ist er unruhig. Wir wollen das einmal geistlich einordnen und können festhalten, dass der Mensch im Grunde alleine aus dieser Hoffnung lebt. Und er möchte dann auch gerne Maßnahmen ergreifen, die sein Leben eben auf diese Hoffnung hin ausrichten. Wenn ich das einmal wieder weltlich interpretieren darf, dann äußert sich das doch so, dass wir aus dieser Unruhe zum Beispiel auch gewisse Taten ableiten. Wer zum Beispiel geldliebend ist, der muss sich immer wieder mit der Beschaffung und dem Erhalt seines Geldes auseinandersetzen. Finanzanlagen, Vermögensstrategien beschäftigen ihn hier sehr. Aber leider mündet das alles dann meist in Verhaltensweisen, die wir zum Beispiel in Galater 5 lesen können. Neid, Habgier, Undankbarkeit, die machen dann meinen Tag aus. Und verschwunden ist Güte, Sanftmut oder Geduld. Oder andersrum, wer stolz ist, wer großen Stolz verspürt, der dreht sich nur um sich selbst. Letzten Endes dreht sich sein ganzes Leben darum, dass er sich selbst und sein Ansehen erhält. Sein Status, sein Ruf, sein Auftreten. All das wird perfektioniert. Die ideale Frau wird geheiratet, der ansehnlichste Beruf wird gewählt. Man kann sich ja nicht einfach unter Niveau verkaufen. Und alles wird dahin geformt, dass ich am Ende auf mich schaue. Liebe Gemeinde, geistlich ausgeprägt äußert sich das Harren auf das Zukünftige etwas anders aus. Es beginnt dabei, dass der Mensch voll und ganz lernt, auf Gott zu vertrauen. Und zwar heute und jetzt. Und genau deshalb habe ich uns diesen Vers aus Jesaja 45 mit vorangestellt. So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer, so der Schöpfer Israels, der Schöpfer der Gemeinde, der Schöpfer der Kirche. Wegen der Zukunft befragt mich. Meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Alle Zukunftsfragen sind alleine bei Gott gut aufgehoben. Ist uns eigentlich klar, wie weitreichend diese Aussage ist? Wo ist nun der Schrecken der Finanzkrise? Glaubst du etwa, dass Gott dein Geld, das er dir zuordnet, nicht durch diese Zeit rettet, wenn du es danach noch brauchst? Oder dass er es dir nicht freimütig wegnimmt, wenn du es nicht mehr brauchst? Wird er dann dich nicht wie Lot aus Sodom und Gomorra retten und alles danach vernichten? Wird er nicht wie bei Noah dich aus dem verdorbenen Geschlecht retten und danach alles vernichten? So nicht, dass jetzt einer sagt, ich denke, es kommt noch einmal eine Sintflut. Die kommt nicht. Aber wie eine Sintflut? Wie wenig trauen wir eigentlich Gott? Ist uns eigentlich klar, dass unser durch die Sünde getrübter Sinn gar nicht in der Lage ist, so weit vorauszuschauen und alles zu kontrollieren? Wie und wo und wann lassen wir uns denn beeindrucken von diesen schlechten Nachrichten? Ich möchte auf diesen Punkt noch einmal eingehen, denn er steht in engem Zusammenhang mit der Souveränität Gottes, die uns an dieser Stelle ganz praktisch entgegentritt. Unsere sündige Einstellung wird immer dann, wenn wir ein wenig in den Heilsplan Gottes hineinschauen, schnell etwas daraus basteln, das den Menschen mehr ehrt als Gott. Und genau deshalb muss Gott den Menschen auch ein Stück weit vor sich selbst bewahren. In Jesaja 45 weist Gott darauf hin, dass seine Kinder alleine in seiner Hand sind. Ebenso die Schöpfung. Es sind weder Weltregierungen noch geheime Verschwörungen, die den Arm der Welt bewegen. Alleine Gott hat die Macht und das Wissen, diese Komplexität zu beherrschen. Und genau deshalb ist er auch der beste Ratgeber für alles Zukünftige. So heißt es auch in diesem Kapitel in Jesaja 45 weiter: Wendet euch zu Gott, dann werdet ihr gerettet werden. Diesen Vers einmal frei und kurz übertragen. Aller Welt enden, wendet euch zu Gott, dann werdet ihr gerettet werden. Das war einmal die Jahreslosung, ich glaube im Jahr 1995 etwa. Ein sehr wertvoller Vers. Wendet euch zu Gott. Er ist der Schöpfer, er ist der Erhalter. Und er ist der, der weiß, wie es um die zukünftigen Dinge steht. Wendet euch wie Noah und wie Lot zu Gott. Und nicht so wie Lots Frau in die andere Richtung. Und diese beiden Beispiele verwendet Jesus auch in Lukas 17, als er den Jüngern klar macht, wie das mit der Nachfolge ist. Lot wurde aus der Stadt gerettet, als diese völlig mit sich selbst beschäftigt war. Seine Frau, sie blickte zurück, nur einmal, und starb sofort. Gedenkt an Lots Frau, wie es hier in diesem Text heißt. Gedenkt an Lots Frau ist ein knallhartes Wort. Und ich kann und werde es nicht aufweichen. Wer seine Seele retten will, wer die Zukunft so ausgestalten will, dass er alles unter Kontrolle hat, wird seine Seele verlieren. Wer sich selbst denkt in Glaubensfragen, der ist in Gottesreich fehl am Platz. Jesus moralisiert dabei nicht. Er möchte die Menschen nicht verändern, denn er weiß, dass das nicht geht und das ist nicht das Ziel. Vielmehr sagt er den Jüngern, denkt nicht im Traum daran, eure Seele selbst retten zu wollen. Hört auf damit. Denkt nicht im Traum daran, hier alles selbst unter Kontrolle halten zu wollen oder gar zu müssen. Und genau deshalb nutzen alle diese Zukunftsprognosen nichts. Genau deshalb nutzen auch alle diese Himmelsbeschreibungen nichts. Gott schont uns vor all dem, indem er uns nur spärlich einen Eindruck, einen Einblick da rein gewährt. Bedenke, dass selbst das Buch, das wir so gerne Offenbarung nennen, im Grunde heißt Offenbarung Christi und nicht Offenbarung an sich. Denn es ist nicht die Offenbarung der zukünftigen Dinge, sondern es ist die Offenbarung des Sohnes Gottes. Aber das nur am Rande. Wir Menschen, wenn wir könnten, wir würden uns mit Zukunftswissen Sodom und Gomorra neu aufbauen. Wir würden eine Stadt, eine Welt, ein Reich schaffen, die gegen alles gewappnet ist. Aber wegen der Zukunft befragen wir besser den Herrn der Herren. Er wird sich um seine Schöpfung und um seine Kinder kümmern. Ein klein wenig gibt er uns in Lukas 17 ja Einblick in die zukünftigen Dinge. Und so wissen wir, dass Jesus eines Tages plötzlich wiederkommt. Interessanterweise ist sogar gerade dieses Kapitel, Lukas 17, eines der Kapitel, in denen die beiden Kommen des Christus auf Erden erwähnt werden. Einmal, um erniedrigt zu werden und zu leiden, und dann, um wiederzukommen am jüngsten Tag. Da dieser Tag plötzlich und ohne Vorwarnung kommt, müssen wir jeden Tag so leben, dass es heute sein kann. Und uns dann eben nichts an die Welt bindet, sondern alles an Christus. Gedenkt an Lots Frau, die noch an ihre Heimat gebunden war. Die in das sichtbare, weltliche gebunden war. Ich habe mal einen ganz spöttischen Satz über Lots Frau gelesen, mir gerade hier einfällt. Sehr interessant. Es hat mal jemand gesagt, sicher war die Küche von Lots Frau gut aufgeräumt. Spöttisch. Und das war der Schluss daraus, zu sagen, Lots Frau war an das Weltliche, an ihren Tagesablauf gebunden. Der Preis der Nachfolge ist sehr hoch. Und nicht umsonst sagt Jesus, dass wir die Kosten gut überschlagen sollen. Auf jeden Fall sollen wir keinen Tag eine Bindung haben an das Weltliche und an das Ungläubige. Und dazu werden uns drei Beispiele zur Warnung genannt. Ein Beispiel von dem Dach und von dem Werkzeug. Das heißt, wir haben in unserem Leben eine gewisse Bindung an unser Erwerbsleben. Das Werkzeug hier als Sinnbild des Handwerkers, der damit seinen Erwerb erwirtschaften kann. Wir haben alle eine gewisse Bindung an unseren Beruf, an die Schule, an unseren Kindergarten, sind keine kleineren da, an das, was in unserem Tagesablauf für uns sozusagen im Kern darstellt. Aber hier ist gemeint der Blick auf das Erwerbsleben. Und es wird uns zur Warnung gelernt. Wenn denn der Tag kommt, dann seid nicht gebunden an eure Werkzeuge. Dann seid nicht gebunden an euer Erwerbsleben, an eure Rente, an euren Azubi-Lohn, an euer Gehalt, an euer Bankkonto, was auch immer. Die zweite Warnung, die geht direkt in unser Schlafzimmer. An unser Bett. Da liegen zwei und nur einer wird aus diesem Bett errettet, der andere nicht. Auch die Bindung an unseren Ehepartner, auch die Bindung an unser Bett kann uns von Christus ablenken. Es kann uns binden und zum Zurückschauen verführen. Dann haben wir noch ein Beispiel, ein drittes Beispiel. Das Beispiel von dem Kornmahlen oder von dem Feldbestellen, die ich beide als gleiches Beispiel sehe. Und damit gemeint sind Bindungen an Freunde, an Arbeitskollegen und an unsere Familie. Wir werden am jüngsten Tag irgendwo stehen, mit Kollegen zusammenarbeiten und die einen werden von Christus zu ihm gezogen und die anderen nicht. Wir werden es vielleicht sogar in unserer Familie erleben müssen. Was dramatisch ist und ich sicher keinem wünschen kann. Aber wir können davon ausgehen, dass es Familien gibt, die auseinandergerissen werden. Dass wir zusammen auf dem Feld stehen werden, ihr Feld bestellen und der eine wird genommen und der andere nicht. Keine dieser Bindungen darf unsere Seele vereinnahmen. Alle diese Bindungen dürfen und werden bestimmt existieren. Ich will das noch einmal sagen. Das Ziel ist nicht, aus der Welt hinausgenommen zu werden. Was uns Jesus hier sagt, ist, wir bleiben und wir werden in der Welt bleiben. Zusammengebunden in irgendeiner Art und Weise mit Menschen, die nicht an ihn glauben. Es wird sich trennen am jüngsten Tag, aber es wird auch in unserem Alltag Verbindungen geben, die uns an diese Welt binden. Aber unsere Kraft und unser Feld, das wir bestellen sollen, ist ein Feld der Verheißungen. Ein Feld der Verheißungen Gottes, an denen wir hängen müssen. Das muss unser tägliches Arbeitsgebiet sein. Das muss unser Haupteinsatzgebiet und unser Anker sein. Und dieser Anker zieht eben nicht nach unten auf die Erde, sondern nach oben in den Himmel. Wir brauchen diese Verheißung viel mehr als alle Tageszeitungen, Weltuntergangsbotschaften, Prophezeiungen über was auch immer. Ich bin eigentlich darauf gekommen, als ich einmal im Internet völlig entsetzt war, also im Internet recherchierte und völlig entsetzt war, wie viele Verschwörungstheorien es so auf dieser Welt gibt. Was man so alles über Dinge diskutieren kann, von denen man eigentlich keine Ahnung hat. Leute, die Ereignisse am 11. September diskutieren, in epischer Breite und im Grunde keine Ahnung haben, über was sie reden. Die sogar wissen, ob wir auf dem Mond waren oder nicht und wie die Bilder entstanden sind und wie das alles zusammenhängt. Es ist fantastisch. Die sich unglaublich viele Mühe machen, um all dies zu recherchieren. Und gerade jetzt erst neulich gibt es ja jetzt mit der Ära Obama eine Fülle von Verschwörungstheorien, von Weltuntergangsszenarien bis hin zu ganz konkreten Aussagen, dass diesmal die Welt am 21. und 22. Januar, also nächste Woche, naja, nicht untergeht, aber eben nur durch Obama gerettet wird. Das Ganze verläuft sich und ich dachte mir, ihr lieben Kinder, wenn ihr mal im Internet surft, seid sehr, sehr vorsichtig. Schaut, wo euer Anker ist. Schaut, wo ihr verwurzelt ist, seid. Die Gefahren dieser Informationen sind manchmal eben nicht nur Pornografie oder Geldbetrug oder Finanzbetrug oder irgendwas, sondern auch die Entwurzelung von unserem festen Grund durch irgendwelche Zukunfts- und wildesten Theorien. Liebe Leute, wenn die Welt nächste Woche untergeht und Christus wiederkommt, dann wird Gott uns wie Noah und Lot retten. Das ist die Aussage in Lukas 17. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Gottes Verheißungen sind von daher feste Gewissheit und Worte des Trostes und keineswegs gedacht, um unser Wissen zu erweitern. Sie befestigen unseren Status, sie trösten uns, sie festigen uns selbst, sind aber nicht für unsere geistige Selbstbefriedigung gedacht. Liebe Gemeinde, als Israel von Moab bedroht wurde, da wollte der moabitische König Balak oder manchmal auch Barak genannt, den, ich will mal sagen, weltbekannten Superstar der Wahrsagewelt. Das war Bileam damals, der einen Ruf genoss, der über alle Grenzen hinausging, auf Israel lossetzen und es verfluchen. Wir haben diesen Text heute gelesen. Lang und intensiv. Aber der Plan misslang. Denn Bileam hatte, ich will es einmal ganz flapsig sagen, eine volle Ladehemmung. Er konnte nicht. Er segnete Israel das eine um das andere Mal. Und versagte, wenn wir einmal den Auftrag des Verfluchens nehmen, völlig. Balak hat ihm 3 Chancen gegeben. Vertraut darauf, dass vielleicht andere Orte, andere Ecken in irgendeiner Weise etwas verändern könnten. Was für eine große Panne. Was für ein Versuch, endlich mal dem Volk Gottes eins auszuwischen. Ist das nicht tröstlich? Wenn morgen einer der Christen, wenn irgendjemand einem Christen einen Fluch auf den Leib senden will, dann hat Gott den Sperrriegel in der Hand. Ihr Lieben, wer seine Seele davor zu retten sucht und selbst Pläne schmiedet, der wird sie verlieren. Wer sie aber verliert und loslässt, der wird sie in Gottes Schoß wiederfinden. Wisst ihr, wie man diese Gewissheit auch nennt? Und ich will einmal springen. Wie nennt Jesus diese Gewissheit, dass wir in ihm gegründet und bewahrt sind? Er nennt sie hier ganz einfach Reich Gottes. Schaut einmal in Vers 21. Dort heißt es, das inwendige Reich oder das Reich Gottes existiert in den Christen. In den Menschen, deren Seele in Gott ruht. Manche Menschen denken, dass Christus irgendwann einmal wiederkommt, um sein Reich auf der Erde für 1000 Jahre aufzurichten. Aber was sagt ihr denn, wenn ihr dieses Kapitel lest und diese Verse hier seht? Die Pharisäer, die warteten auch darauf, dass Jesus ein sichtbares Reich aufrichtet. Sie haben ihn sogar gefragt, wie wird es denn sein mit diesem Reich? Und da hat ihnen Jesus ganz kurz und ganz klar etwas ausgeschlossen. Es gibt kein sichtbares Reich auf der Erde. Aber es gibt ein Reich Gottes auf der Erde. Und das Reich Gottes, das ist in euch. Oder man kann auch vielleicht sprachlich besser das Wort inwendig benutzen. Manche dieser Übersetzungen benutzen hier eine Formulierung, die sagt, das Reich Gottes ist unter euch oder in eurer Mitte. Aber diese Übersetzung ist nicht so gut, da man irgendwie doch wieder auf das Sichtbare hingewiesen wird. Und sozusagen dann mit dem Finger ausdeuten könnte und sagen könnte, ah, da ist es doch irgendwo. Es ist besser, dieses griechische Wort entos hier mit in euch oder mit innerhalb oder mit inwendig zu übersetzen. Denn das trifft viel mehr den Punkt. Das Reich Gottes ist eben nicht sichtbar. Das sagt Ihnen Jesus hier. Es ist die Herrschaft Christi durch den Heiligen Geist, der die Gemeinde zu seinem Tempel formt, die sein Tempel ist, die lebendige Steine sind, von ihm zusammengesetzt. Sichtbar? Nein, sichtbar ist das Reich nicht. Sicher, die Christen kann man sehen, sie sind ja nicht unsichtbar. Aber das Reich selbst ist inwendig, es ist in den Christen. Man muss den Menschen, die an einer Theorie festhalten, die irgendwo ein sichtbares Reich sieht, sagen, versteigt euch nicht in Zukunftswirrwarr. Das Reich Gottes ist in Christus aufgerichtet worden. Er regiert. Er regiert in den Christen, inwendig. Da ist das Reich Gottes zu finden. Nein, sichtbar ist es nicht und wird es auch nicht. Und deshalb können uns auch immer neue Theorien und Nachrichten nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Viel hoffnungsvoller ist die Erkenntnis, dass Gott sein Reich aufgerichtet hat, bis er wiederkommt. Und bis, dass er alle seine Verheißungen umgesetzt hat, treu, wie er es gesagt hat. Wir haben eine feste Hoffnung, so sagt es Petrus einmal, die ein Erbe ist, die er ein Erbe nennt, das wir empfangen werden. Ein Erbe, das unvergänglich ist, das unvergänglich, unverweltlich und unbefleckbar ist. Unvergänglich, unverweltlich und unbefleckbar. Keine Finanzkrise oder keine noch so schlechte Regierung kann unser Erbe beflecken. Es ist fest gegründet als inwendiges Reich, das all denen bereitsteht, die er zu seinem Dienst bereitet hat. Alle anderen werden sich früher oder später an die Geschicke der Welt binden und dort ihr Heil suchen. Das ist auch ein typisches Zeichen dafür, dass in den Gemeinden sich immer wieder Menschen einschleichen. Und doch werden sie sich irgendwann an die Geschicke der Welt binden. Sie werden getrieben von Nachrichten, von weltlichen Dingen, von Finanzproblemen. Und leider muss ich sagen, dass auch so manches christliche Nachrichtenmagazin in der Gefahr steht, genau das zu verkünden. Arme Welt, wir brauchen einen sichtbaren Erlöser. Aber was unterscheidet sie dann von den Pharisäern, die auch ein sichtbares Reich erwarteten? Wollen wir zum Schluss aber die Pharisäer noch einmal ausblenden, denn danach redet Jesus ja nur zu den Jüngern. Vers 22 dann. Jesus redet von Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm. Die Jünger werden alle irgendwann einmal Sehnsucht nach dem jüngsten Gericht, nach dem einen Tag haben. Vielleicht in Verfolgung, vielleicht in Schwachheit oder in Verwirrung. Aber der Tag bleibt verborgen. Dann kommen aber die Verführer hinzu, die sagen, man solle hier und man solle da schauen. Das deutet darauf hin, dass es immer wieder Menschen geben wird, die das Kommen des Heilands propagieren. Oder gar propagieren, dass er bereits gekommen ist. Und auch in diesen Tagen verspürt man wieder eine Sehnsucht der Menschen, die gerne einen Heiland oder einen heilsbringenden Herrscher finden wollen. Oder behaupten, einen gefunden zu haben. Geht hierhin und geht dahin. Folgt Obama, folgt Putin oder wen auch immer wir uns an dieser Stelle ausdenken können. Derjenige ist gut und dieser ist der wahre Retter. Jesus sagt, folgt ihnen nicht nach, denn keiner ist der Heiland. Folgt ihnen als von Gott eingesetzter Herrscher, aber eben nicht als Heiland. Es gibt keinen Heiland, der sichtbar auf der Welt regiert. Es gab nie einen und es wird keinen geben. Der Heiland regiert inwendig in den Christen dieser Welt, die teils geschlagen sind, teils geschunden, teils gesegnet und fröhlich. Die Wiederkunft Christi wird für alle sichtbar sein und so erfolgen, dass es alle mitbekommen. Leider gibt es keine Möglichkeit, den Zeitpunkt dafür zu bestimmen. Ganz kurz, auch die anderen Bibelstellen, wie Matthäus 24 oder was auch immer, sie lassen keinen sicheren Schluss auf irgendein Datum zu. Vielmehr sind sie teilweise so allgemein, dass im Grunde jede Generation Menschen förderte, die sich 100% sicher waren, dass es jetzt doch in dieser Generation passieren muss. Und über die Zeiten hat sich immer wieder herausgestellt, dass alle diese Prognosen falsch waren. Wir Christen bleiben aber an unserem unsichtbaren Reich ausgerichtet und suchen nicht das Sichtbare. Wir lassen uns auch nicht von dem Sichtbaren verwirren. Was auch immer die Zukunft bringt, Gott hat Israel geführt und gerettet. Und er führt uns und rettet uns. Wenn wir am letzten Tag irgendeinen Mangel haben, so wird er für uns sorgen und uns diesen Mangel beheben, so wie er es immer tut. Amen.